Es ist sehr schön, bei euch zu sein. Ich bin richtig motiviert. Manchmal spreche ich vor Publikum und merke richtig Widerstand, auch geistlicher Widerstand. Und dann wissen die Kinder, wenn mir der Schweiß runterläuft, dass dann auch Kampf ist. Ist heute also nicht der Fall. Ich kann wirklich zu euch reden. Schön. Wir sind beim zweiten Punkt, dass wir selber geistliche Väter und Mütter haben und auch zu geistlichen Vätern und Müttern werden. Ich habe Ihnen die Punkte zusammengefasst. Mose traute Josua Bedeutendes zu, das zu einem frühen Zeitpunkt. Mose bezog Josua in Krisen mit ein. Mose ließ auch Nähe zu. Und er machte zur gegebenen Zeit den Platz frei für seinen Nachfolger. Ich glaube, dass wir hier noch eine wichtige Lektion anhängen können. Die Vorlage unserer Konsumgesellschaft gegenüber der nächsten Generation, die hat ein ganz anderes Skript, ein ganz anderes Drehbuch. Das heißt folgendermaßen: Wir müssen alles dafür tun, dass unser Friede bleibt, dass wir ungestört bleiben, dass der Wohlstand gewahrt wird, das heißt, dass immer mehr sich ansammelt. Und das geben wir auch der nächsten Generation weiter, einen falschen Frieden und einen falschen Wohlstand. Wir stellen uns in einen falschen Dienst an der nächsten Generation, indem wir ihnen Hindernisse aus dem Weg räumen, an denen sie hätten wachsen sollen. Sage ich nochmals, wir räumen der nächsten Generation Hindernisse aus dem Weg, an denen sie hätten wachsen sollen. Wir lachen über Mütter, die ihren Söhnen den Fahrplan rausschreiben und sie an die Informationsveranstaltung der Uni begleiten. Das ist eine Tragik. Wir lachen über Väter oder schmunzeln, welche für ihre Kinder eine Lehrstelle erkämpfen. Aber ich glaube, dass das Malheur, so sagt man in der Schweiz, wir haben viele französische Ausdrücke, das Unglück schon früher geschah, dass wir ihnen jedes kleine Hindernis aus dem Weg räumten. Und der Psychologen gilt es ausgemacht, ich habe mich ausführlich mit der jungen Literatur, auch Psychologie auseinandergesetzt, gilt es ausgemacht, dass ein Hauptproblem für Söhne darin besteht, die Überbehütung durch die Mütter und dieses nicht selbstständig werden können. Überbehütung der Mütter auch im Rahmen der Kleinfamilie. Sie mussten nie für die Familie einkaufen, kochen, waschen, die Toilette reinigen, für Tiere und Garten sorgen, den Nachbarn den Garten jätten oder alten Menschen vorlesen gehen, um einige Beispiele zu machen. Räumen wir uns der nächsten Generation nicht Hindernisse auf den Weg, an denen sie hätten wachsen sollen. Ja, und dann kam der Punkt, wo die Stabsübergabe geschah von Mose zu Josua. Sie befinden sich in dieser Woche in einer Studie über das Buch Josua. Und im Buch Josua, das habe ich auch mit meinen Kindern immer wieder durchgenommen, wenn ich das Buch Josua mache, das ist ein Hauptpunkt, denke ich, für dieses Buch ist, Josua war bei den Juden ein früher Prophet. Josua zählt zu den frühen Propheten. Dann frage ich immer, warum? Was macht denn ein Prophet? Ein Prophet hauptsächlich erinnert an den Willen Gottes. Der Refrain des Buches Josua beginnt schon in den ersten Kapiteln. Sie können das mal durchlesen. Ich habe alles violett angestrichen. Braun streiche ich immer an die Dinge, die gegen Gott geschehen, die schlechten Dinge, Sünde. Und violett streiche ich die Dinge an, die im Gehorsam gegenüber Gott geschehen. Und wenn Sie mal das Buch Josua lesen, dann wird Ihnen auffallen, dass immer wieder steht als Refrain, so wie Mose oder der Herr dem Mose geboten hatte. Ganz wichtig, darum nennen die Juden die Josua den frühen Propheten. Jetzt ging es darum, was mache ich mit diesem Gesetz? Wie richte ich mich an diesem Gesetz aus? Das ist der entscheidende Punkt auch später in den Königbüchern. Da steht wenig von Bauwerken und Errungenschaften, aber es steht immer, wie ist diese Person zum Herrn gestanden und zum Gesetz? Das ist immer der entscheidende Punkt in diesen frühen Propheten. Und wissen Sie was, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Josua hat es darum weitergeführt, weil das passiert, was schon im ersten Kapitel Hauptthema ist. Wissen Sie noch, was im ersten Kapitel Hauptthema ist? Was sollte der Josua tun? 1 Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Und dann steht etwas ganz Erstaunliches, eine Verheißung. Dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Im Buch Josua, dem frühen Prophet, misst sich alles an der Treue gegenüber seinem Gesetz, an den göttlichen Ordnung. Und Josua wird am Anfang aufgefordert, das ist die absolut wichtige Stelle in der Stabsübergabe, treu zu sein gegenüber diesen Gesetzen, darin zu forschen, und es wird ihm verheißen, dann wird er gelingen haben. Dann wird er weise handeln. Die Treue gegenüber Gottes Anordnungen ist der Schlüssel für den Erfolg. Ich bin immer etwas skeptisch wie das Wort Erfolg, aber hier steht es, das Gelingen auch im göttlichen Sinn auch dann zu haben. So wurde er dann auch bestätigt. Und es steht immer wieder durch dieses Buch, so wie Gott Mose geboten hatte. In Kapitel 3, Vers 7 steht dann zum Beispiel, um ein kurzes Beispiel zu machen. 3, Vers 7 steht, heute will ich anfangen, dich vor ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Das war nicht einfach für Josua, in die Fußstapfen eines so großen Mannes zu treten und seinen Platz auszufüllen. Da war doch ständig der Vergleich, aber Mose hat es doch so gemacht. Mose hat doch diese weise Entscheidung getroffen. Und Josua stand offenbar unter einem riesigen Druck. Und Josua hat ganz offensichtlich, auch in den ersten Kapiteln wird das ganz klar, er hatte große Zweifel, ob er das bewältigen wird. Ganz normal in der Stabübergabe. Und da braucht es den Zuspruch Gottes. Und das Entscheidende, sagt er, ist nicht, dass du jetzt deine Armee hochrüstest. Im Gegenteil, er hat sie sogar noch beschnitten und geschwächt. Es war nicht, dass er sagt, so jetzt machen wir einen genialen Schlachtplan, Strategie, 20-Jahres-Plan, sondern er hat gesagt, das Entscheidende wird sein, dass du meinen Anordnungen treu bleibst und jeden Tag darin forschst. Leiter lesen Gottes Wort. Sie werden getränkt und ernährt von Gottes Wort. Das macht das aus. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste auch im Leben von Josua. Es ist das Schlüssel auch heute für ein siegreiches Leben in Christus. Es ist so wichtig, die tägliche Orientierung und Ausrichtung an seinem Wort zu haben, und es ist die wichtigste Vorbereitung auf den Kampf. Wir haben also bis jetzt gesehen, dass jede Generation neu einen Zugang finden muss. Auch nach einer solch glanzvollen Zeit wie der von Josua war es nicht einfach gegeben, dass die nächste Generation so weitermachte. Und wir haben uns dann gefragt, was war es denn in der Generation von Josua, dass er bestehen konnte? Und das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass er sich an dem Leitbild, am geistlichen Bild von Mose orientiert hat, das Gott ihm gegeben hatte, ihm dieses Zielbild Gottes Wort mit dem Leben zu verknüpfen, es scharf zu machen und aus dem Herzen zu tragen und sich nicht vom Wohlstand einlullen zu lassen. Das Zweite, das wir gesehen haben, dass Josua selbst einen geistlichen Vater hatte, der ihn frühzeitig einbezog, und dass dann im kritischen Moment, nämlich bei der Stabsübergabe, haben wir gesehen, eben er sich in Treue gegenüber Gottes Anordnungen hielt. Der entscheidende Punkt für die Nachfolge ist die Gesetzestreue, die Treue gegenüber seinen Anordnungen. Und jetzt kommen wir zur Schlussrede von Josua. Die möchte ich gerne näher noch mit Ihnen anschauen. Und zuerst einige Verse lesen aus Josua 23. Was gibt Josua denn am Schluss seines Lebens weiter? Das ist immer gut im Auge zu haben. Was sind so die wichtigen Botschaften, die weitergegeben werden sollen? Lesen Sie mit mir einmal Vers 6, Josua 23, Vers 6. Was sagt er den Führern, was sagt er den Leitern am Ende seines Lebens? Sie werden nicht erstaunt sein. So haltet nun fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was im Buch des Gesetzes Mose geschrieben steht. Hier haben wir es wieder, genau dasselbe. Dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Wieder genau der gleiche Punkt. Diese Treue gegenüber Gottes Anordnung, das gibt er auch wieder weiter. Was würde denn das Volk unsicher machen? Das steht in Vers 7. Dass ihr euch nicht mit diesen Völkern vermischt, die noch bei euch übrig geblieben sind und nicht die Namen ihrer Götter anruft, noch bei ihnen schwört, noch ihnen dient, noch sie anbetet. Am Anfang habe ich Ihnen den Abschnitt von Richter 2 vorgelesen. Und dort steht, dass wir zwei Dinge tun können. Entweder orientieren wir uns an Gottes Gesetz oder, wie es damals dann geschah, wir orientieren uns an den anderen. Wenn Sie die Geschichte vom Volk Israel nachher betrachten und die Bundestreue oder Untreue, um das geht es ja in diesen Büchern, verfolgen, da geht es immer wieder um diesen Punkt. Sobald Gottes Volk nicht mehr sein Wort als Vorlage hatte, sondern sich anders orientierte, nahmen sie denn Maß an den Völkern ringsumher. Das war immer das Problem. Und in Jeremia 2 steht zum Beispiel, die anderen Völker, die sind wenigstens noch konsequent, die haben immer die gleichen Götter gehabt, den Chemosh oder wer auch immer. Aber ihr seid wirklich die Letzten, weil ihr wechselt fast täglich die Götter. Und das war genau aus diesem Punkt rausgekommen. Jeremia 2 sagt das so schön, ihr habt nicht begriffen, wo die wirkliche Quelle, wo die wirkliche Nahrung herkommt. Und darum müsst ihr euch ganz zwanghaft, so scheint es, immer an den neuesten Trends der anderen orientieren. Und schauen Sie mal, ich glaube nicht, dass es nur damals so war, es ist auch heute so. Ich habe es gestern Abend auch in der Runde angesprochen. Ich trauere manchmal und ich bin traurig manchmal darüber, dass wir Frommen, ich sage es mal so, Frommen in Anführungs- und Schlusszeichen, zu denen gehören, die so gerne imitieren. Auch noch das machen, was alle anderen schon seit 30 Jahren machen und oft besser machen, müssen wir auch noch nachmachen. Ich glaube, es braucht wieder eine Orientierung, auch in unserer Zeit, zu Gottes Ordnung. Gottes Ordnung ist auf der einen Seite konservativ. Konservativ heißt, es ist immer gleich. Es verändert sich nicht. Natürlich immer wieder angepasst in die Situation, klar, und in die neuen Gegebenheiten. Aber Gottes Wort ist auch unglaublich progressiv, beides gleichzeitig. Weil es gibt uns Ideen, um vorauszudenken. Ich glaube, je mehr, dass die Lage so wird wie ein Richter, wie ich gestern Abend geschildert hatte, jeder tut, was in seinen Augen recht ist, ist das doch auch wieder die Zeit, wo Leute Sehnsucht haben nach Orientierung. Und wo sollen wir uns denn orientieren? Wo sollen sich die anderen orientieren, wenn wir auch noch das machen, was alle anderen auch machen? Und darin sogar noch die anderen übertreffen? Schade. Wir haben doch eine Gottesordnung, an der wir uns orientieren können. Haltet nun daran fest, alles zu befolgen und zu tun, was im Buch des Gesetzes Mose geschrieben steht. Josua stand am Ende seines Lebens und er rief sie zu dieser Treue auf. Und ich möchte Ihnen noch gerne einige Ausdrücke vorlesen, vor allem Vers 8 und Vers 11. Es ist nicht einfach eine technische Sache, die ihr innen sagt, sondern beachten Sie mal, wie das formuliert. Er sagt, Sie sollen dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen. Das Wort, das hier gebraucht wird, der Wack, ist das gleiche Wort, wie zum Beispiel gebraucht wird, dass der Mann seiner Frau anhängen soll. Die beiden werden ein Fleisch sein. Das heißt eigentlich ankleben. Das ist das Wort, das hier verwendet wird. Das beschreibt eine ganz enge, eine ganz enge Beziehung. Wir haben oft heute durch einen falschen Freiheitsbegriff das Gefühl, das sei beengend, wenn wir uns nicht einfach nach dem ausrichten können, was wir gerade wollen. Aber ich kann Ihnen sagen, am Gesetz kleben ist die größte Freiheit, die es geben kann. Das ist das Paradoxon des Glaubens. Am Gesetz zu kleben, ist das die größte Freiheit, die wir überhaupt uns vorstellen können. Das ist auch nicht nur eine Sache, die nur über den Verstand geht. Das ist ja Beziehung von A bis Z. Aber Beziehung ist nie ohne Contents, nie ohne Inhalte. Es ist seine Ordnung, die er gegeben hat. Ich hoffe, dass diese Texte auch zu uns sprechen und auch lebendig werden. So. Und noch den Vers 11. Darum habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Das ist wohl ein guter Aufruf. Das ist wohl ein wichtiger Aufruf. Habt gut Acht auf eure Seelen. Ich stelle zwei Fragen gerne. Ich stelle sie nicht so gerne, aber es sind die ergiebigsten Fragen. Hat auch mal ein Prediger gesagt, in seiner Gemeinde hat er begonnen, zwei Fragen zu stellen. Die eine Frage ist, und die geht wirklich in die Tiefe, mit welcher Sünde kämpfst du zurzeit am meisten? Können Sie sich vorstellen, wenn Sie nach Gemeinde über diese Frage zu reden beginnen? Ich glaube, dann geht es in die Tiefe. Mit welcher Sünde kämpfst du zurzeit am meisten? Und die zweite Frage ist, wie geht es deiner Seele? Ich leide manchmal darunter, ich weiß nicht, ob Sie das auch tun, dass manchmal hat dann Gottes Wort gehört am Sonntag, Tankstelle, Tank vollgetankt oder auch halb oder leer geblieben, je nachdem, und dann wieder rausgehen und dann alles hinter sich lassen. Aber eigentlich geht es doch darum, dann zueinander zu ermutigen und auch nachzufragen, wie geht es deiner Seele? Josua sagt am Schluss des Lebens, habt gut Acht auf eure Seelen. Das ist das, was er am Schluss aufruft. Und wie können wir denn Acht haben auf unsere Seelen? Wie soll das denn gehen? Ich möchte Ihnen einige Dinge mitgeben. Und zwar zuerst dieses, dass wir vor allem gut achten auf unsere Feinde. Wir lesen Vers 12, was gleich folgt. Wenn ihr aber euch abwendet und dem Überrest dieser Völker anhängt, die unter euch übrig geblieben sind und euch mit ihnen verheiratet, sodass ihr euch untereinander vermischt, so sollt ihr gewiss wissen, dass dann der Herr, euer Gott, nicht länger diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel an eurer Seite und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wie können sie Acht geben auf ihre Seelen? Indem sie gut achten auf ihre Feinde und die im Auge behalten. Was heißt das? Aus diesem Kapitel lernen wir einiges über diese Feinde. Ich möchte vier Punkte nennen. Es gibt offenbar Feinde, die wir nicht austreiben und zur Schlinge werden. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir bestehen lassen und die dann zur Schlinge werden in unserem Leben. Von diesen Feinden steht am Anfang des Richterbuches dann, sie breiten sich aus. Die Feinde, die wir in unserem Leben bestehen lassen, die werden nicht weniger, sondern nehmen zu. Sie breiten sich aus. Diese Feinde, ich habe es einfach mal so zusammengefasst, sie haben auch die besseren Waffen. Und diese Feinde, Sie werden es im Richterbuch noch hören und sich damit beschäftigen in den nächsten Tagen, diese Feinde beuten uns aus. Ich achte immer sorgfältig darauf, wie das die Bibel formuliert und auch wie das dargestellt wird. Was machen diese Feinde? Offenbar hat Gottes Volk das ihnen versprochene Land, Josua macht es schon klar und Richterbuch am Anfang noch klarer, nicht gänzlich in Besitz genommen, sondern sie hat einen Teil stehen lassen. Einen Teil der Feinde haben sie einfach, obwohl sie Gottes Zusage gehabt hätten, stehen lassen. Und was Josua am Schluss seines Lebens sagt im Hinblick auf die nächste Generation ist folgendes. Er sagt, habt gut Acht auf eure Seelen. Leider habt ihr nicht ganzen Gehorsam gehabt und es sind Feinde in eurem Leben, die ihr nicht ausgetrieben habt, die euch zur Schlinge werden, die sich ausbreiten, die bessere Waffen haben und euch ausbeuten werden, wenn ihr nicht aufpasst. Und genau das ist dann nachher geschehen. Wenn Sie das Buch der Richter nachher lesen, sind es genau die Punkte, die dann zum Tragen gekommen sind. Was sind denn heute Feinde in unserem Leben, die genau über diese Charaktereigenschaften verfügen? Ich möchte Ihnen drei nennen, drei solche Feinde. Und hier bin ich wieder so, wie gestern Abend nochmals, die Frauen mögen es mir entschuldigen. Ich möchte mal vor allem zu Männern sprechen, was denn Feinde im Leben von Männern sind. Der erste Feind, Pornografie. Es gab eine Umfrage in Desiring God, das ist eine amerikanische Organisation, die Christen in der Heiligung unterstützt. Und die haben eine Umfrage gemacht unter Männern, hingegebenen Nachfolgern, wie stark das ein Problem ist unter ihnen. Und das waren also erschütternde Resultate. Pornografie ist ein Feind. Wenn wir den nicht austreiben, dann breitet sich dieser Feind aus. Er hat über Waffen, er verfügt über Stimulation, die Suchtpotenzial haben und die uns Männer, unsere Familien und unsere Ehen ausbeuten. Ich möchte das in aller Klarheit sagen. Und hier sind wir vielleicht wieder am Punkt wie gestern Abend, wo wir sagen, ja, wir sind im Elend über diesen Punkt. Bitte, bitte bleib an diesem Punkt nicht stehen. Das Elend ist nur der erste Punkt. Können Sie sich erinnern, was ich gestern Abend gesagt habe? Der zweite Punkt ist die Erlösung, die Hilfe von außen. Das dreckige Kleid, das wir ausziehen dürfen, das neue Kleid, das wir anziehen dürfen, und es gibt keinen Feind, das war auch hier so und das ist heute so, wo nicht Jesus Gerechtigkeit triumphieren würde über unsere Sünde. Pornografie, bin ich überzeugt, ist der größte Wachstumsbremser, der absolut ärgste Feind für uns Männer und zunehmend auch für Frauen in unserer Zeit. Absolut devastating, sagt man im Englischen, absolut zerstörend, die Wirkung. Wir verharmlosen es, und da beginnt es. Wir machen es einmal, zweimal und schon sind wir drin. Es breitet sich aus, es verfestigt sich in unseren Gehirnen, es stimuliert uns zu schlimmeren Dingen und es führt uns in Untreue gegenüber unseren Ehepartnern und vor allem gegen unseren Gott, der uns gemacht hat. Ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen. Und merken Sie, Buch Josua und Buch Richter, die haben eine ganz aktuelle Botschaft für uns heute und jetzt. Mit einem Klick gewähren wir Zugang zu unserem Innersten. Mit einem Klick brennen sich solche Dinge in unseren Gedanken ein. Sind Fremden und unseren Frauen. Sie rauben uns geistliche Kraft. Sie versklaven die nächste Generation. Sie können davon ausgehen, diese Gewohnheiten gehen, ohne dass man etwas sagen wird, auf die nächste Generation weiter. Ich bin nicht ein Anhänger des Generationenfluchs in der herkömmlichen Weise, wie man so oft hört, aber ich glaube, dass Sünde immer soziale Konsequenzen hat. Bis in die dritte und vierte Generation, 2. Mose 36, Vers 34, Vers 7. Haben wir Acht. Einen Blick auf unsere Hauptfeinde. Es gibt Hoffnung. Wissen Sie das? Die Richter, die haben ja, es ging immer gleich. Richter ist immer ein Spiralbuch. Also, sie riefen zum Herrn, dann rettete er sie und dann ging es eine Zeit und dann fielen sie wieder ab. Irgendwann wurden sie ausgebeutet und dann in ihrer Not schrien sie zu Gott. Gott sandte einen Richter, da rettete sie zwar wieder eine Zeit lang gut und dann ging es wieder von neuem los. Das ist Buch Richter. Und das Buch Richter, wie ich das gestern auch versucht habe aufzuzeigen, zeigt, diese Richter brachten nur temporäre Erleichterung. Es brauchte nicht nur einen Löser, sondern einen Erlöser. Und der wird kommen, der wahre Richter, Jesus Christus. Er hat das Gericht an sich selbst vollzogen. Er hat den Zorn und die Strafe für unsere Sünden getragen. Das ist die wichtigste, die entscheidende Botschaft. Wäre es dann damals so gewesen, dass das Volk keine Kraft gehabt hätte, diese Feinde zu besiegen? Natürlich hätte das Volk die Kraft gehabt. Ich frage mich oft, wenn ich diese Bücher lese und durchlese, denke ich, ich raufe mir die Haare und sage, warum haben sie nicht Gott gefragt? Aber wir machen sie heute gleich. wir fragen, wir wollen nicht, jemand sagt es so, wir kreisen manchmal wie Pluto auf den äußersten Sphären um unser Kraftzentrum herum, möglichst weit weg, anstatt nahe bei ihm zu sein. Der Wack, kleben am Gesetz, das ist Freiheit, das ist Glück, das ist Freude und nicht Beengung, wie es uns immer eingeredet werden will. Hier wird Glück verheißen und was folgt? Ausbeutung. Ein zweiter Feind für Männer, der Zuschauersport. Ich möchte diese nicht in die gleiche, bitte mich richtig verstehen, nicht in die gleiche Kategorie wie die erste tun. Aber ich scheine mir, dass es dann auch so kleinere Feinde gibt, die uns auch als Männer sehr sichtbar behindern können. Formel 1 am Sonntag, alle Männer weg. Weg. Keine Zeit mehr, keine Energie mehr, keine Kraft mehr, weder für Gemeinde und schon gar nicht mehr für die Frau. Zuschauersport fördert unser Leben als Zuschauer. Wir leiden unter dem Leben als Zuschauer. John Piper hat mal gesagt, wir werden Gott Rechenschaft abgeben über die Zeit, über die x Stunden, die wir verantwortungslos einfach uns hingegeben haben, um zu schauen, wie es anderen geht. Blödsinn. Lebe dein eigenes Leben. Ich habe nicht gesagt Sport, ich habe gesagt Zuschauersport. Es ist eine Flucht in die Passivität. Oft ist es kombiniert mit Betäubung, zum Beispiel durch Alkohol. Es ist Lebenszeit, die uns fehlt und es raubt, und das beobachte ich immer wieder, und ich möchte es in aller Deutlichkeit sagen, es raubt die Aufmerksamkeit für die Kommunikation in der Familie, in der Gemeindefamilie. Ich sage nicht, dass man das nicht pflegen soll, aber ich glaube, uns Männern tut es gut daran, ein Auge auf solche Dinge zu halten. Es macht passiv. Es hält uns davon ab, unseren Verantwortungen nachzufolgen. Ich möchte das nicht mit Drohfinger sagen, sondern ich möchte sagen, es hält uns davon ab, ein Leben in der Fülle zu leben. Schauen Sie, ich kann alles machen, aber das wäre moralisieren, aber ich möchte eine Botschaft weitergeben. Bei ihm ist Freuden in Fülle, Psalm 16, Vers 11. Und viel sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachrennen. Psalm 16, Vers 3. Um das geht es. Es geht nicht darum, dass wir sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, sondern dass wir verstehen, bei ihm ist Freude in Fülle. Das ist doch das Ziel. Und wenn wir das verstanden haben, würden wir gern der Wack an seinem Gesetz kleben und sagen, wie möchtest du, dass wir unser Leben als Männer gestalten? Können Sie sich vorstellen, dass es befriedigend, zutiefst befriedigend ist, Söhne ins Leben zu begleiten? Können Sie sich vorstellen, dass es zutiefst befriedigend ist, vor Gott geistliche Kinder haben zu können? Können Sie sich vorstellen, dass das anziehender ist als Zuschauersport? Oh ja, das ist real life. Wir müssen zurück ins wahre Leben kommen. Sonst sind wir genau in der gleichen Falle wie damals im Buch Richter, dass wir dastehen und sagen, okay, die sind halt da. Ich mache es schon seit 20 Jahren. Ich brauche meine 7 Biers dazu. Entschuldigung, ich weiß, dass es jemanden gibt, der mir die Kraft geben wird, auch mit Gewohnheiten zu brechen. Und ich weiß, das alte Programm, das wird nicht verschwinden. Gott hat das offenbar so gewollt, dass wir in der Heiligung, in der Abhängigkeit, in diesem Wack, diesem Kleben wachsen, genau dadurch, dass er uns Feinde lässt in unserem Leben. Es gibt ein Leben in Fülle und es gibt die Kraft. Das ist nicht Moralismus, das ist Evangelium. Aber es braucht beides, es braucht die Konfrontation mit unserem Elend und es braucht die Erlösung und es braucht dann das Leben in Dankbarkeit, dass wir sagen, ach genau, ich möchte nicht nur am Sonntag irgendwo schnell eine Tankstelle haben, sondern ich möchte gern, dass Gott meinen Feind, die Pornografie in meinem Leben zu besiegen beginnt. Ich kann Ihnen sagen, das wird Kräfte, das wird Energie, das wird freimachen. Da habe ich jemand gestern gefragt, wie können wir den Männern mehr Raum geben in unseren Gemeinden. Gemeinden sind feminisiert. Die Frauen machen alle Dienste. Katastrophe. Schade. Und ich glaube, hier sind zwei Feinde. Wenn die weg wären, bin ich überzeugt, dann müssten sich die Männer andere Zeitvertreibe suchen. Aber sinnvolle Zeitvertreibe. Ich möchte noch einen dritten Feind nennen. Ich komme mir manchmal vor, so wie ein sag mal dem so jemanden, der einfach wirklich unangenehme Dinge sagen muss. Das muss ich immer wieder, aber das ist mir einfach nicht aus dem Gedanken gegangen. Wenn Sie das Neue Testament lesen, lesen Sie ganz klar von beiden Dingen, von Völlerei und von Alkohol. Epheser 4, schlagen Sie mit mir auf. Es ist Gottes Wort. Es kommt immer wieder vor. Epheser Kapitel 4. Da steht vom vergangenen Leben der Epheser. Ephesus war eine Weltstadt oder eine Regionalstadt. Und die hatten auch einen Lebensstil in der Vergangenheit. Und das schreibt er von diesem vergangenen Lebensstil, dass ihr jetzt nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden, die um euch herum in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Wie wandeln sie denn? Wie führen sie ihr Leben? Sie führen ihr Leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das heißt, es fehlt ihnen der wahre Sinn. Was müssen sie machen? Sie müssen sich betäuben. Genau das ist ja die von allen drei Dingen, das ist eigentlich eine Fehlführung. Es ist eigentlich eine Betäubung, die Glück verheißt, aber ins falsche Glück führt. Es führt ins Unglück. Wir müssen das wahre Glück kennenlernen. Sie führen das Leben in die Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Es geht nicht nur um Gefühle, es geht auch um einen Verstand, der verdunkelt und entfremdet ist. Es geht um Unwissenheit, es geht um Hartnäckigkeit, ich will nicht. Und die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit, hier haben wir diese Dinge ergeben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Und dann kommt das Gegenbild. Und so kann dann Paulus im 5. Kapitel sagen, Luther übersetzt das wunderbar in der alten Übersetzung, Kapitel 5, Vers 18. Saufet euch nicht voll Weines, woraus ein liederlich Leben folgt. Das ist die Übersetzung, die alte Übersetzung von Luther. Saufet euch nicht voll Weines, woraus ein liederlich Leben folgt. Warum? Sondern werdet voll Geistes. Es geht doch um das. Es geht doch nicht um das und alles, was ich nicht mehr darf und nicht mehr soll und nicht mehr kann. Sondern es geht darum, dass wir unser Leben voll machen wollen von etwas anderem, das viel besser ist. Und darum ist der Blick für die nächste Generation ganz entscheidend, unsere Feinde im Auge zu behalten. Viel sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nacheilen. Psalm 16, Vers 3. Und vor ihm ist Freude in Fülle. Es ist eine Freudenbotschaft. Es ist Evangelium, weil es etwas Besseres gibt als diese Betäubungssachen. Haben wir einen Blick für unsere Feinde? Ich möchte es nochmals betonen. Wenn wir das nicht mit Gottes Hilfe zu bekämpfen beginnen, wird es sich in den nächsten Generationen weiter ausbreiten. Ich sehe das sehr oft in meinem eigenen Leben auch. Ich übernehme Dinge von meinen Eltern, von meinen Großeltern, die gehen weiter, Sünden gehen weiter. Und solche Dinge setzen sich hartnäckig fest. Sie werden nicht weniger, sondern sie breiten sich aus. Und sie haben die besseren Waffen, scheinbar. Saufet euch nicht voll Weines, woraus ein liederlich Leben folgt. So konkret. Drei Feinde in unserem Leben, im Leben von Männern, die uns eben vom Besten, was wir haben können, abhalten, der Freude in Fülle. Ich habe noch einige Minuten, möchte die gerne nutzen, um einige Gedanken nochmals weiterzugeben, wie wir auch in der nächsten Generation, oder ich spreche immer auch davon, übernächste Generation, Großeltern, ich darf es nochmals betonen, auch geistliche Großeltern, ihr seid so wichtig. Ihr transportiert, heute sagt man Werte, ihr transportiert so viel in die übernächste Generation. Es ist eine wundervolle Aufgabe. Ich freue mich heute drauf, ein Großvater zu werden. Ich kann es Ihnen sagen, wieso? Sagen die Leute, was, bist du erst 40? Sage ich, ja genau. Aber ich lebe heute so, dass ich meinen Enkel einmal ein guter Großvater sein möchte. Das ist heute mein Ziel. Als ich aus dem Krankenbett lag und Gott mir nochmals Leben schenkte, habe mich jemand gefragt, was ist dein Ziel? Habe ich gesagt, vor ihm zu leben und meine Kinder und Enkel zu sehen. Das ist wirklich das, was mir zuerst in den Sinn gekommen ist. Ich möchte heute gerne so leben, dass es einmal meine Enkel, einfach, dass es weitergehen kann in die nächste Generation. Und schauen Sie, ich möchte Ihnen nicht moralisieren, sondern ich möchte Ihnen diese Freiheit beliebt machen, diese Fülle in Freude vor seinem Angesicht. Und da müssen wir Feinde zu bekämpfen beginnen. Ich möchte mich noch kurz der Frage zuwenden, wie können wir unsere Kinder, unsere Großkinder begleiten, weltanschaulich auch begleiten, über die Familienandacht hinaus. Ich habe einige Dinge auch zusammengetragen, die mir eine Hilfe sind, die ich auch von anderen gelernt habe. Im Hinterkopf steckt mir dabei immer ein Hinweis des Theologen Donald A. Carson, den ich sehr schätze, kanadischer Theologe. Er meinte einmal, dass wir unsere Kinder für den Kampf im Glauben und für eine christliche Weltsicht zurüsten sollen. Wo sollen sie denn den Kampf lernen, wenn sie es nicht zu Hause in der Gemeinde lernen? Und hier einige Hinweise. Erstens, erzähle regelmäßig von Erlebnissen aus deinem Leben, in denen du die Unterschiede zwischen den Weltanschauungen zu spüren bekommen hast. Ich bemühe mich, jeden Tag ein oder zwei Erlebnisse aus meinem Leben weiterzugeben, meiner Familie. Und auch ganz aktiv teilnehmen zu lassen an meinen Kämpfen, an meinen Problemen, auch am Widerstand, den ich erfahre. Erzählen wir davon weiter, gerade auch als Großeltern. Ich stelle mir das großartig vor. Oma, erzähl mal eine ganz spannende Geschichte aus deinem Leben. Und dann kommt mal eine, die richtig peinlich wird für die Oma. Ja, das werden die Kinder nicht vergessen. Wo ich diesen Wind, diesen Gegenwind gespürt habe. Zweitens, wir sind nicht die Glückserfüllungsgehilfen unserer Kinder. Wir sind nicht die Glückserfüllungsgehilfen unserer Kinder. Wir sind Beistand in ihrem geistlichen Kampf. Das folgt aus dieser Konsumgesellschaft heraus, dieser Imperativ, du musst den Kindern alles aus dem Weg räumen, du musst ihnen alles geben, das stimmt nicht, das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, wir müssen sie ausrichten, dass sie den Kampf lernen. Und sie lernen es auch bei uns und gerade bei uns in der Familie. Wir sind nicht Glückserfüllungsgehilfen unserer Kinder, sondern Beistände in ihrem Kampf. Haben Sie schon mal Ihren Enkel gefragt, mit was kämpfst du zurzeit am meisten? Ganz wichtige Frage. Dritte Möglichkeit, mach es dir zur Gewohnheit, die Hausaufgaben der Kinder oder auch der Studierenden nicht nur formell und inhaltlich, sondern auch weltanschaulich zu begleiten. Bete darum, gute Verknüpfungen zwischen dem vermittelten Stoff und der christlichen Weltsicht herzustellen. Ich finde das sehr anspruchsvoll. Aber es beginnt zum Beispiel so. Ich frage meinen Dritten, der pausenlos liest. Das kann man ja, wenn man privat unterrichtet, er liest eigentlich die ganze Zeit, ein Buch nach dem anderen. Ich muss immer schauen, dass ich genügend Bücher auf Vorrat habe, dass er nicht auf andere Bücher zurückgreift, die mir nicht so gefallen. Das ist eine Herausforderung, ein Wettrennen gegen die Zeit. Jeden Tag geht ein, zwei Bücher gehen da durch. Dann frage ich ihn, was hast du genau gelesen? Ah, ich will nicht drüber reden, ich will ins nächste Buch. Na, eben rein, nächster Stoff. Ich sage, nee, ich möchte gern wissen, was hast du gelesen? Da gab es eine ganz üble Szene im Buch. Sage ich, okay. Papi schaut weg und sagt, üble Szene will ich gar nicht hören. Auch. Nein, erzähl mir mal die üble Szene.